Wir wollen heute Morgen über ein Thema reden, über den Text aus Matthäus Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Aber passend zu diesem Lied, wo Musikstück, wo wir gehört haben, lesen wir diese nicht so einfache Verse in Lukas Kapitel 19, ab Vers 41. Passend zu dieser Prozession hin in Jerusalem hinein. Und da sagt Jesus Folgendes. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Warum verborgen? Kurz davor haben sie ja gepriesen, Hosianna, der da kommt in der Höhe. Und jetzt sagt Jesus folgende Verse. Ja, es ist der König, anders als erwartet. Für die eine genau der sie erwartet haben, und die andere der König, der sie nicht annehmen wollte. Er war einfach anders. Es konnte und dürfte nicht wahr sein. Genau dieses Thema wollen wir heute Morgen durchnehmen. Ich möchte vorher nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir als Geschwister im Glauben zusammenkommen dürfen unter dein Segen. Ob es da im Saal ist, in Übertragung, all die im Livestream. Ja, danke, Herr, dass wir diese Möglichkeit haben. Und so beten wir, Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, der König anders als erwartet. Die Passionswoche beginnt heute, erinnern wir, mit dem Palmsonntag, mit dem Einzug von Jesus in Jerusalem. Passionswoche, was verstehen wir da? Es ist eigentlich die letzte Woche vom Einzug bis hin zur Auferstehung. Diese eine Woche, vom Sonntag bis Sonntag. Ganz kurz, Markus Evangelium berichtet über die Passionswoche chronologisch. Ganz kurz die einzelnen Ereignisse. Am Sonntag haben wir den Einzug des Königs nach Jerusalem. Am Montag die zweite Tempelreinigung. Warum die zweite? Am Anfang seines Dienstes reinigte Jesus den Tempel und am Ende seines Dienstes reinigt er den Tempel zum zweiten Mal. In beiden Male zeigt er: Ich bin Christus. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr dieses Hauses. Es war eine ganz klare Rede. Wenn wir jetzt die zweite Tempelreinigung in Matthäus lesen, dann merken wir gar nicht, dass es nicht am gleichen Tag geschah. Darum ist es wichtig, dass wir auch da die Parallelverse aus Markus, Lukas und Johannes lesen. Also nochmal Montag, die zweite Tempelreinigung. Am Dienstag haben wir eine Konfrontation und harte Diskussion mit Schriftgelehrten und Pharisäern. Am Mittwoch der Komplott und Verrat Jesu durch Judas. Da wird alles geplant. Am Donnerstag haben wir Schlachtung des Passamals, Passalammes, also die Vorbereitung hin zum Passamal. Und am Freitag der Tag des Passamals und der Kreuzigung. Wichtig zu sehen, jetzt denken wir ja Freitag, ja, der jüdische Tag begann immer am Abend vorher. Also am Abend vorher Feier des Passamals und dann Freitag der Tag des Passamals und der Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus. Am Sabbat der Messias im Grab und Sonntag dieser wunderbare Fest der Auferstehung, der Tag der Auferstehung und des Sieges. Das ist kurz zusammengefasst eine ganze Passionswoche. Ja, Palmsonntag. Palmsonntag ist einer der wenigen Ereignisse, das in allen vier Evangelien berichtet wird. Wir haben ja die drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die sehr viel Parallele miteinander haben, die die gleiche Ereignis nochmal erzählen aus einer anderen Sicht. Und da haben wir das Johannes-Evangelium, wahrscheinlich Johannes-Evangelium viel später geschrieben. Er kannte die drei anderen Evangelien schon und er ergänzt dies, was im anderen Evangelium nicht geschrieben wurde. Aber interessanterweise, genau dieses Ereignis, das Ereignis vom Palmsonntag, wird in aller vier Evangelien berichtet. Und das gibt dieses Ereignis, ja, jedes Ereignis ist wichtig. Jedes Ereignis ist eine Lektion für uns. Durch alles, allem will Gott zu uns reden. Aber dieses Ereignis, in dem das auch Johannes es nochmal erwähnt, bekommt eine sehr, ich sage jetzt, wichtige, ein wichtiges Ereignis und wir werden auch sehen. Es war ein klarer Reden fürs jüdische Volk. Ein Ereignis, wo ihnen klar machen müsste, wer ist der, der kommt in Jerusalem hinein. Die einen haben es verstanden, die anderen wiederum nicht. Ja, wir haben den Text gelesen aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Dazu kann man noch Markus Kapitel 11, die Verse 1 bis 11 nehmen. Lukas Kapitel 19, 29 bis 44 und Johannes 12, 12 bis 19. Ich lese es jetzt nicht nochmals. Ja, warum Palmsonntag? Ich glaube, wenn wir den Text lesen, vor allem den Text aus Johannes, verstehen wir, warum es Palmsonntag heißt. In Johannes 12, Vers 13 lesen wir, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen. In Matthäus lesen wir 21, Vers 8, aber die meisten aus der Menge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Jetzt, ja, Zweige streuen auf den Weg, wenn man richtig Zweig nimmt und da muss noch ein Esel darüber laufen, das geht nicht. Aber wohl aber mit Palmzweige. Die sind flach, ja, die von uns, die Palmbäume kennen aus der Ferien. Die sind flach und die kann man dann wirklich auf dem Weg streuen und der König ging mit dem Esel darüber. In Markus 11 lesen wir, da breitete viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Der Palmsonntag nochmal kommt aus dem Vers Johannes 12, Vers 13. Ja, von Jericho kommend, auf der Ostseite des Ölbergs liegen Betphage und Bethanien. Diese zwei Dörfer, die gibt es heute noch, sind heute arabische Dörfer, ist ja im Ostteil vom Jerusalem, also im östlichen Teil von Jerusalem. Und es war eine Zeit, Pesach, wir sagen Ostern, es war der Pesachzeit, wo viele Pilger nach Jerusalem gingen, um das Passafest nach Gottes Gebot zu feiern. Dreimal im Jahr mussten die Israeliten nach Jerusalem gehen, nach dem Befehl Gottes. Am Passa, am Sukkot, also Laubhütterfest, und am Shavuot, dem Wochenfest, also Pfingstfest. Und diese drei Feste kamen die Israeliten nach Jerusalem. Also, das ist wichtig, dass wir sehen, weil wir lesen, dass eine große Menge von Menschen ihm begegnete dort auf dem Ölberg bis ins Kindrottal hinein und in Jerusalem hinein. Es waren viele und es ist uns auch klar, warum waren viele Menschen dort? Weil es war die Pilgerzeit. Es war diese Zeit, wo sie dann nach Jerusalem kamen und wo wohnten die Leute alle? Sicher nicht in Jerusalem. Da gab es keinen Platz für all diese viele Pilger. Die historischen Berichte sind sehr unterschiedliche, wie viele Menschen nach Jerusalem kamen, wie viele Pilger waren es. Man rechnet ungefähr, dass in dieser Zeit 1 Million Menschen rund um Jerusalem waren, um alle mit einem Ziel, den Passa zu feiern. Und so, Vers 2 und 3 lesen wir und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, Betphage, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Dir bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Das ist alles geschehen und so weiter. Aus diesen zwei Versen sehen wir erstmal, Jesus offenbart sich auch von seiner göttlichen Seite da. Er weiß, dass an diesem und jenem Ort wird es ein Eselin geben mit einer Fülle. Er wusste es. Die Jünger dachten sicher, sie wussten schon, warum er es weiß, aber für sie war es wiederum eine Überraschung. Und nicht nur dies, sondern er sagt auch, und wenn euch jemand etwas sagt, so spricht, der Herr braucht es. Der Herr braucht sie. Und genau dies geschah auch. In Lukas Evangelium lesen wir, dass die Menschen fragten, was macht ihr? Und das Antwort war sehr einfach. Der Herr braucht sie. Jetzt können wir uns fragen, Moment, warum haben die Menschen gesagt, ja, kein Problem, ihr könnt es nehmen. Jesus war ja nicht unbekannt in dieser Region. Kurz vorher wurde Lazarus in dieser Gegend auferstanden aus dem Tote. Alle haben über Jesus geredet. Er war in diesen Dörfern nicht unbekannt. Und die Jünger waren auch nicht unbekannt. Und wahrscheinlich, wo sie kamen, sie kannten die Jünger. Und es langte, dass er gesagt hat, der Herr braucht es. Der Herr, der Lazarus aus dem Tod auferstehen lassen hat. Er braucht es. Dann war gar keine Diskussion. Ja klar, nimmt es gerne sogar. Aber Vers 4 sagt noch etwas sehr Wichtiges. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht. Und dieser Vers werdet ihr in ganz Matthäus immer wieder finden. Dies ist geschehen damit, oder so wie es der Prophet damals gesagt hat, immer und immer und immer wieder. Das Matthäus-Evangelium ist ja eine Beweisführung für den Juden, damit sie anhand des Alten Testaments erkennen, dass dies, was geschah, ja voraus schon prophezeit wurde. Das ist vor Faszination biblische Prophetie. Und Matthäus Evangelium ist darum ein sehr geeignetes Evangelium, auch für heute, wenn man einen Juden empfehlen will, du liest doch mal ein Evangelium, sagt ihm, lies den Matthäus Evangelium. Jesus sagt ja, die Pharisäer und Schriftgelehrte, welches Ziel das Alte Testament hat. Das Alte Testament hat ein sehr klares Ziel. In Johannes Kapitel 5, Vers 39. Da lesen wir, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Wir werden noch heute mehrmals über die Schriftgelehrten und Pharisäer reden. Und Jesus sagt ihnen so klar, das Alte Testament, welches ihr kennt, das Alte Testament, welches ihr erforscht, es war ja nicht so, dass sie passiv waren oder das Alte Testament sie nicht interessiert hat. Nur ihre Angehensweise war falsch. Die Art und Weise, wie sie es ausgelegt haben oder auslegen wollte, war nicht mehr Jesus im Zentrum. Und dies bis zum heutigen Tag. Das Alte Testament ohne den Blick auf den zukünftigen Messias, ohne den Blick auf dies, was sich erfüllt hat durch Jesus Christus, das Alte Testament ohne dies ist schlussendlich, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen krass, ein Buch mit Gesetzen. Aber mit dem Blick auf Jesus und dem Ziel des Gesetzes hin auf Jesus zu zeigen, gibt das Ganze ein ganz anderes Licht und Kraft. Sie sahen Jesus nicht. Nochmal, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Jesus sagt nicht, sie geben euch keine ewige Leben. Ja, oh ja, das Alte Testament gibt euch ewige Leben durch den Person, der das Alte Testament ein Zeugnis gibt. Jesus Christus, durch Jesus Christus habt ihr das ewige Leben. Nochmal Vers 4. Von Matthäus 21, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen, das lasst ihr's. Ja, dieser Vers, er zitiert Zecharia 9, Vers 9. Ein Zitat von Zechariah 9, Vers 9. Und diese Prophetie im Zechariah, wir wollen jetzt uns ein bisschen Zeit nehmen, um ein bisschen den Kontext sehen. Und wir werden sehen, dass anhand dieser Kontext war es klar in welcher Zeit der Messias kommen wird, in welcher Tempel er sich offenbaren wird. Und diese Verse sind nicht einfach, zum Beispiel für das jüdische Volk, wo die meisten ja Jesus ablehnen, weil dieser Vers ist so klar und die meisten jüdischen Ausleger sind sich eins, dass diese Verse, Zechariah 9, Vers 9 bis 12, ganz klar über den zukünftigen Messias reden, der göttlich ist. So legen sie es selbst aus. Nur sie haben ein Problem. Heute werden die Christen, das kann mich aus meiner Kindheit erinnern, wurden die Christen oft verspottet, das war in Israel dann, ja, der Messias auf dem Esel. Das wurde meistens verspottet durch solche, die das Alte Testament nicht kannten. Aber wenn man ihnen dann gezeigt hat, siehe, dies hat das Alte Testament vorausgesagt, dann ist es oft eine Überraschung. Und ja, wie wird sich dies heute erfüllen? Es kann sich gar nicht mehr erfüllen. Ja, lass uns Zechariah Kapitel 9 öffnen. Zechariah 9, sie ist eine längere Kapitel, die Verse 1 bis 17, wir werden sie jetzt nicht alle durchlesen. Ich möchte es trotzdem aber erklären. Zuerst nochmal Vers 9. Frohlocke sehr oder frohlocke laut, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter. Ist er demütig und reitend auf einem Esel, und zwar mit einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Es war ein Ruf an die Bewohner der Stadt Jerusalem, an die Bewohner Zion, an die Menschen, wo rund um Zion waren. Siehe, dein König kommt. Und wenn er kommen wird, wird er auf eine sehr besondere Art und Weise kommen. Und dies wird für euch ein Zeichen sein. Er ist da. Ja, und anhand von Zechariah, was ist der Grund für das Frohlocken? Warum? Und da haben wir auch wiederum so ein Geheimnis in der Prophetie. Wie das erste Kommen des Herrn und das zweite Kommen des Herrn im gleichen Text durchgenommen wird. Und ja, für die Juden damals war es ja schwer. Wie kann er der leidende König sein, der leidende Gesalbte Gottes und wiederum auch Erlöser und auch König? Wir verstehen es ganz klar. Jesus hat es uns offenbart. Er ist gekommen als Lamm Gottes und er wird kommen als der Löwe von Juda, als König Israel. Er wird kommen als König aus dem Stamm Juda. Da haben wir der erste Kommen und das zweite Kommen. Wir können tatsächlich diese Frage stellen, was wäre wenn? Was wäre wenn dieser Geist, wo am Ölberg, vor der, ich sage jetzt, der Mauer Jerusalem, diese ganze Freude, diese Frohlockung und diese Jauchze, wenn all dies geblieben wäre und sie ihm damals als dem angenommen hätte, als der er war, was wäre dann? Ich weiß, es ist eine hypothetische Frage. Er musste ja sterben. Er musste um unsere Wille sterben. Und trotzdem, was wäre? Dann wäre das tausendjährige Reich auf Erde gekommen. Aber nochmal, diese Frage ist rein hypothetisch. Ja? Es musste ja alles so geschehen. In Lukas Evangelium lesen wir am Schluss auf dem Weg nach Emmaus. Die Jünger sind verzweifelt, diese zwei Jünger. Sie können alles nicht einordnen. Sie wissen nicht, warum es geschah, wie es geschah. Vielleicht waren sie auch dabei auf diesem Weg vom Ölberg in Jerusalem hinein. Sie haben diese Freude am Herrn gesehen, Freude an ihrem König. Und dann wird er gekreuzigt, umgebracht. Und sie können es nicht einordnen. Und Jesus offenbart sich ihnen, sie erkennen ihn nicht. Und er legt anhand vom Alten Testament aus, es musste doch alles so geschehen. Und so wollen wir auch anhand von Zechariah 9 sehen, es musste alles so geschehen. Es ist alles ein Teil von Gottes wunderbarer, souveräner Plan. Ja, und der Grund fürs Frohlocken, anhand dieser Verse 9 bis 12, Zions König, das erste, Zions König kommt nach Zion. Zweitens, der König, er ist ein gerechter Retter. Drittens, er ist demütig. Da kommen wir noch zurück. Das war ein wichtiger Zeichen. Er war anders. Er wird anders sein. Und dann, wenn wir die drei ersten Punkte sehen, da können wir sagen, ja, dies hat sich ja in gewisser Hinsicht erfüllt. Und dann lesen wir weiter, er wird alle Kriegsgeräte ausrotten. Ja, er brachte Friede. Aber es kommt eine Zeit von einem totalen Friede, das tausendjährige Reich. Er wird Frieden reden zu den Nationen. Dies geschah durch sein Tod und Auferstehung und Entstehung der Gemeinde, aber es wird der vollkommene Friede noch kommen, wenn er auf Erde herrschen wird als König. Er wird über die ganze Erde herrschen. Auch dies kommt noch. Er wird die Gefangenen aus der Grube befreien. Geistlich ist dies geschehen. Aus der Grube der Sünde. Wir wurden davon befreit. Und dieser Ruf geht in die Welt hinein. Jesus ist für die Menschheit gestorben. Er starb für euch. Sein Blut vergossen. Aber es geht auch ums Volk Israel. Und es kommt der Tag, wo er sie reinwaschen wird, weil er für sie gestorben ist, von all ihrer Sünde. Und dann das Letzte, er wird das Doppelte erstatten. Also wir sehen das Erste Kommen und das Zweite Kommen im gleichen Text. Und so offenbart sich das immer wieder im Alten Testament, weil es ein Geheimnis war. Wir wollen kurz jetzt den Kontext von Zecharia anschauen. Wir werden jetzt eine kurze geschichtliche Exkurs machen, um einfach zu sehen, all dies hat sich wortwörtlich erfüllt. In der Verse 1 bis 8 geht es, das Weltreich Persien stand über 200 Jahre, aber seine Tage waren gezählt. So, und es prophezeit, so sollte eine andere Weltreich aufstehen, das griechische Weltreich. Und das Kapitel zeigt uns, wie Gott die Weltgeschichte so lenkt, dass sie der Heilsgeschichte dient. Und Geschwister, auch all das Geschehen heutzutage. Wenn wir vieles nicht einordnen können, müssen wir einsehen. Genauso wie Gott damals den griechischen Herrscher, das war Alexander der Große, lenkte, um ein Werkzeug sein in seiner Hand. Genauso wie er den Perser lenkte, einen Nebukadnezar, der Herrscher Babylon lenkte. Sie waren alle schlussendlich nichts anderes als Werkzeug in seinem Hand, damit sein Heilsgeschichte erfüllt wird. Alles dient dazu, auf diesen Tag hin, wo er wieder kommt. Das erste Kommen und das heutige Geschehen hin auf das zweite Kommen. Nochmal, das Kapitel zeigt uns, wie Gott die Weltgeschichte so lenkt, dass sie der Heilsgeschichte dient. Die Geschehnisse stehen allen in einem verborgenen Zusammenhang mit dem Kommen des Messias, des Retters Israels und der Welt. Und der Vers 13 von Zechariah 9 nennt die Hauptakteure dieser Kapitel. Und das sind die Söhne Griechenlands, lesen wir. Also Zechariah vor der Zeit Griechenland, prophezeit über Griechenland und er prophezeit, dass durch den griechischen Eroberer Alexander, wie Gott, die heidnischen Nachbar Israel ins Gericht ging. Es waren die phönizischen Städte Syrien und die Philisterstädte, die ja alle ein Teil vom persischen Reich waren. Später führten die Griechen Krieg gegen Juda selbst. Zunächst beschreibt die Weissagung von Kapitel 9, die Verse 1 bis 8, den Siegeszug Alexanders durch Syrien, Judäa. Im Jahr 333 vor Christus hatte Alexander die Perser bei Issos in Kleinasien geschlagen. Dort wurde sie geschlagen, der Macht wurde ihnen weggenommen und dieser Krieg ging ja weiter. Darauf wandte er sich gegen die phönizische Küstenstädte, um die persische Seemacht zu vernichten. Während er Tyrus belagerte, den Hauptstützpunkt der persischen Flotte, eroberte einer seiner Generäle die syrische Städte Hamat und Damaskus. Danach wandte sich der sehr junge Welteroberer, er war ja sehr jung, wo er anfing, er ist mit 33 gestorben, so sagt die Geschichte. Also es begann alles, wo er 23 Jahre alt war, der Alexander. Dieser junge Welteroberer, Nach Moch wandte sich gegen die Philisterstädte Aschkelon, Gaza und Ekron. Rings um Juda herum richtete er Verwüstung an, aber Jerusalem blieb verschont. Alexander zog zweimal an der heiligen Stadt vorbei. Einmal, als er Richtung Süden zog, um Ägypten zu schlagen. Und dann, als er Richtung Norden von der Eroberung Ägyptens zurückkehrte. Beide Male ließ er Jerusalem ungetastet. Ungetastet. Und Zechariah gründet diese erstaunliche Bewahrung mit dem Wort des Herrn. Denn jetzt habe ich darin gesehen, mit meinen Augen, Vers 8. Denn jetzt habe ich darin gesehen, mit meinen Augen. Der direkt folgende Vers verrät uns, warum Gott Jerusalem schonte. Warum die Stadt nicht zerstört wurde. Warum der Tempel nicht zerstört wurde durch Alexander. Der direkte folgende Vers, was verrät er uns? Die Stadt sollte bewahrt werden, um am zuvor verordneten Tag ihre Tore einem anderen Herrscher zu öffnen, nämlich dem Messias, dem von Gott gesalbten König. Vers 9. Es war alles ein Teil vom souveränen Plan Gottes. Und wir lesen ja Vers 8, und ich werde lagern. Also der Herr, was heißt dieser ich werde lagern? Hier steht das Vergleich, das gleiche wie in Psalm 34, Vers 8. Da lesen wir, der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten. In Kapitel 2, Vers 9 von Zechariah steht, ich werde ihm eine Feuermauer sein ringsum. Und genau dies war er. Für was? Da lesen wir, mein Haus. Damit ist der Tempel Gottes gemeint. Der Herr selbst macht sich zum Schutz seines Hauses und damit Jerusalems. Luther übersetzt, folgendes, also es ist der Luther-Übersetzung 1984, ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern. Also der Herr verheißt, wenn dieser Eroberer kommt, werde ich dieses Haus schützen und diese Stadt schützen. Und wir haben einen aus der Geschichte, berichtet Josephus Flavius, der jüdische Geschichtsschreiber, folgendes über dieses Ereignis. Also Josephus Flavius war ja der Geschichtsschreiber um das Jahr 70 nach Christus. Er war ja ein jüdischer General, sein hebräischer Name Josef ben Matityahu. Und er wurde ja gefangen genommen, wurde aber begnadigt vom römischen Herrscher. Und so wurde er zu jüdischer Geschichtsschreiber. Und er schreibt zurück auf dies, was geschah, und auf den ganzen Aufstand der Juden gegen den Römer. Und in seinem Buch, Altertümer, Buch 11, Kapitel 8, da berichtete er Folgendes. Ich möchte es gerne vorlesen. Auszugsweise vorlesen. Alexander marschierte nach Syrien und eroberte Damaskus. Und nachdem er Sidon eingenommen hatte, begann er Tyrus zu belagern. Da sandte er einen Brief an den jüdischen hohen Priester mit der Aufforderung, ihm Hilfstruppen und Lebensmittel zu senden und den Tribut, den er bis dahin Darius geleistet hatte, ihm zukommen zu lassen. Er solle sich auf die Seite der Makedonier stellen, was er nie bereuen würde. Der hohe Priester antwortet ihm, er habe Darius eine Treueid geschworen, seine Waffe nie gegen ihn zu kehren. Und er könne sein Bündnis mit ihm nie brechen, solange er noch unter den Lebenden sei. Diese Antwort erboste Alexander sehr. Er drohte mit einer Strafexpedition gegen den jüdischen Hohepriester, um an ihn zu demonstrieren, wem allein man Treue schwören dürfe. Wenn man jetzt bis da gelesen hätte, hätte man was erwartet? Jerusalem wird zerstört. Genauso wie es Alexander mit vielen anderen Städten tat, hätte man erwartet, das wird auch jetzt über Jerusalem kommen. Nachdem Alexander Gaza erobert hatte, eilte er nach Jerusalem. Als Jaddua, der hohe Priester, das hörte, bekam er große Angst. Als er vernahm, dass Alexander nicht weit von der Stadt entfernt war, ging er in Prozession mit den Priestern und eine große Volksmenge zu ihm hinaus. Als Alexander die Menge von ferne sah, in ihrem weißen Gewände und die Priester in ihren feinen Leinwand und den Hohepriester in Purpur und Scharlach und mit dem Kopfbund samt dem Goldplatte mit dem Namen Gottes, ging er allein auf ihn zu, verneigte sich vor jedem Namen und grüßte den Hohepriester. Die Könige von Syrien und die übrigen waren verblüfft und brachten eine Verwirrung und dachten, eine Verwirrung habe Alexander befallen. Parmenio, der makedonische General, ging als einziger zu ihm und fragte ihn, wie er den hohen Priester verehren könne, wo doch sonst alle Menschen ihm verehren. Worauf Alexander antwortete, ich verneigte mich nicht vor ihm, sondern vor dem Gott, der ihm die Ehre des Hohepriestertums verliehen hat. Wow! Es war Alexander der Eroberer. Er kennt, wer der einzige wahre Gott ist. Als er Parmenio das gesagt hatte, gab er dem Hohepriester seine rechte Hand und ging mit den Priestern in die Stadt. Er erwies den Hohepriester und den Priester große Ehre. Als ihm das Buch Daniel gezeigt wurde, wo Daniel angekündigt hatte, dass einer der Griechen das persische Reich zerstören werde, verstand er, dass er in der Tat diese Person sei. Und so weiter. Alexander verschonte diese Stadt und so erfüllt sich wortwörtlich, was da steht. Nochmal Vers 8 von Zechariah 9. Und ich will mich um meines Hauses her lagern zum Schutz vor dem Kriegsvolk und vor denen, die hin und her ziehen. Hin und her. Wer ist hin und her gezogen? Alexander. Er ist nach Ägypten und dann wieder zurück von Ägypten. Dass künftig kein Bedränger mehr über sie kommen wird, denn jetzt habe ich es mit eigenen Augen angesehen. Der Herr, nochmal, und ich will mich um mein Haus her lagen zum Faszination biblische Prophetie. Aber dieser Text geht ja weiter. In Verse 9 bis 12, das haben wir ja kurz gesehen, über das Kommen des Herrn reden, über den König. Siehe, dein König kommt und all dies, was er mit sich bringen wird. Und dieser Text über das erste Kommen redet und das zweite Kommen des Herrn, haben wir auch den Text in Vers 13 bis 15 und 16 und 17. Und da lesen wir Vers 13 und 15 über die sogenannten Makkabäerkriege. Die Griechen herrschten über das Land und es kam zu einem Aufstand. Die Griechen wurden immer, ich sage jetzt mal, brutaler. Das Volk wurde immer mehr hellenisiert. Und diese Verse zeigen uns Teil des Weges, denn das Volk gehen muss, bis der Messias kommt. Es wird durch Bedrängnis, so wie es auch Daniel 9, Vers 25 steht, und durch Kampf gehen, das haben wir in Daniel 11, die Verse 31 und 35, durch die Kriege der Makkabäer gegen Antiochus Epiphanes, von diesen Kriegen haben wir schlussendlich das jüdische Chanukka-Feier. Gott hatte bestimmt, dass sein Messias in die Stadt Jerusalem einziehen, dort in den Tempel des Herrn treten und ihm zum ersten Mal seit seiner Erbauung mit Herrlichkeit erfüllen sollte. Darum gab Gott den Makkabäer Sieg über die Griechen. Denn hätte die Griechen gesiegt, wäre Juda vollständig hellenisiert worden. Und dann hätte es keinen Tempel mit dem alttestamentlichen Gottesdienst in Jerusalem mehr gegeben. Denn der Sohn Gottes durch seine Gegenwart mit Gottes Herrlichkeit hätte füllen können. Aber auch im vorliegenden Fall reichte die Weissagung noch darüber hinaus. Sie bezieht sich letztlich auf das Ende, daher auf die Zeit vor dem zweiten Kommen des Herrn, an jenem Tag, Vers 16. Es geht weiter auf diesen Tag hin, weil wir lesen dort, dass sein Volk als Kronsteine gesehen werden und all dies war definitiv nicht zur Zeit der Makkabäer. Das wird noch kommen, wenn er alle ihre Sünde hinwegnimmt. Also, was zeigen uns diese Verse? Jerusalem wird verschont. Jerusalem wird nicht zerstört. Die Zerstörung kam 70 nach Christus. Das heißt, dass in dieses Haus muss ja der König kommen. Und da ist diese so wichtige Frage, ich sage jetzt mal, diese so wichtige jüdische Frage. Welcher König kam während das erste, während das zweite Tempel stand in Jerusalem? Welcher König kam? Sie haben keine Antwort. Ja, wie hat sich dies erfüllt? Wir lesen nochmal zurück, Matthäus 21, Vers 5. Siehe dein König. Siehe dein König. Und die Parallele ist auch in 9, Vers 9. Es ist nicht ein beliebiger König, sondern der von früheren Propheten angekündigte König und Messias Israel, der nach Zion kommt. Das ganze Alte Testament ist voll damit. 2. Samuel 23, Vers 3, Psalm 2, Vers 6, Psalm 24, Vers 7, Jesaja Kapitel 9, die Verse 5 bis 6, Jesaja 23, Vers 1, Jeremia 10, Vers 7 und viele, viele, viele andere Verse. Mit seinem Kommen soll sich erfüllen, was Gott beabsichtigte, als er Israel erwählte, als er Israel aus der Sklaverei herausnahm. Wie fein Pessach, gestern Abend war Erev Pessach in Israel. So als Pessachfeier. Und diese Feier ist eine so klare Botschaft auf der zukünftige Messias. Eine Feier, wo sie feiern vom Sklaverei hin zur Freiheit. Und nachdem er sie befreit hat, wann war ein gewisser Höhepunkt ihrer Befreiung? Da gibt es natürlich unterschiedliche Antworten. War es unmittelbar nach dem Auszug aus Ägypten? Aber kurz danach standen sie vom Schilfmeer. Sie standen da. Es gab keinen Weg zurück. Da war die ägyptische Armee. Und dann werden sie auf eine wunderbare Art und Weise durch dieses Meer hindurchgebracht. Durch dieses Wasser. Die Ägypter können nicht hindurch. Und nachdem er sie frei, wirklich in seinem Werk frei gemacht hat von ihren Feinden, waren sie wirklich frei. Und da haben wir diese wunderbare Lied in 2. Mose 15, Vers 18, wo wir lesen, der Herr wird König sein, immer und ewig. Der Herr wird König sein über Israel. Es ist ein prophetisches Wort auf dies, was schlussendlich geschehen wird durch Jesus Christus, was geschah und was geschehen wird. Aber es war vom Anfang an Gottes Plan, ihre König zu sein. Von seinen Auserwählten. Ja, auch unsere aller König. Ihre König. Und es steht, gerecht und Retter wird er sein. Er ist der Retter Gott. Den Sohn, den schon Jesaja verkündigt hat. In Jesaja 45, Vers 21. Lass uns dies lesen. Jesaja 45, Vers 21. Da lesen wir, Vers 21, verkündigt, bringt es vor. Ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vor Zeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang her angekündigt? War ich es nicht, der Herr? Und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter. Außer mir gibt es keinen. Und wenn sie sagen, der Gerechte, der Retter, es gibt nur einen Retter, Gott. Ja, wer ist es, der König, der in diese Stadt hineinkommt? Er ist der Retter, er ist gerecht. Und Jesaja sagt, also Gott sagt durch Jesaja, ich habe es alles vorausgesagt. Ich bin der Retter. Und das ist ein klarer Beweis nochmal, Jesus, ein Teil vom dreieinigen Gott. Und dann lesen wir Demut. Er ist demütig. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Dieser Punkt war sehr wichtig. So werdet ihr erkennen, dass eure Messias gekommen ist. Heute, wenn man einen Esel in Israel sieht, das ist vielleicht in Jerusalem, auf dem Ölberg gibt es immer einen weißen Esel. Ja, und der Araber, der diese Esel gehört, er macht damit gut Geld, weil er nennt das der Esel von Jesus, ja, und die Touristen haben Freude, sie reiten auf diese Esel, sie denken am Anfang, es ist gratis und da müssen sie was bezahlen, ja. Business, ja, gutes Geschäft. Aber wie wird, das ist wieder diese jüdische Frage, wird der Herr heute kommen? Der Tempel steht nicht mehr, er kann gar nicht mehr kommen. Als der in Zacharias sich offenbart. Und ein Esel, ja, vielleicht ein gutes Auto, aber kein Esel. Aber auch damals war es ganz klar, ein Zeichen. Wenn wir über einen König reden, welcher Gedanke kommt euch jetzt vor? Etwas Majestätisches, Ehre, Ruhm, ein Palast, Diener, eine Delegation, schöne Kleidung, viele Reiter hinterher, eine ganze Armee, wo ihn begleitet, Reich und Reichtum und vieles mehr. All dies kommt uns vor Auge und siehe da, Jesus kommt, der Messias, der König der Juden. Wie kommt er? So ganz anders als erwartet. Für die eine verständlich, für die andere nicht akzeptabel. Ja, wir dürfen uns wirklich diese Frage stellen. Wenn wir damals gelebt hätten, wie hätten wir den König begegnet? Wäre es für uns akzeptabel, auch wenn es vorausgesagt war, dass der König der Juden, der Retter, Gott selbst, auf einen Esel in Jerusalem hineinmarschiert? Ja, Jesus war anders, anders als erwartet. Wir lesen ja über Jesus, ich möchte einzelne Verse lesen, Lukas 9, Vers 58. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus war unterwegs, er war auf die Durchreise. Er hat ein ganz klares Ziel vor Augen. Obwohl der Sohn, prophezeit wird, dass der Sohn Davids, also aus dem Königgeschlecht kommen muss, der zukünftige König, lesen wir Jesaja 11, Vers 1 in Bezug auf die zukünftige Erlösung, König. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Das haben wir ja letzte Ostern vor einem Jahr mal durchgenommen, dieses Thema. Der Stumpf Isai. Diese Prophezeiung zeigt uns, dass das Haus David nicht mehr dieses königliche Haus sein wird. Nicht mehr in dieser Herrlichkeit. Und dass der Messias eigentlich von den Überrest des Hauses Davids kommen muss. Aus dem Stumpf. Und es steht Stumpf Isai. Es hat einen Grund. Nicht Stumpf David, sondern Stumpf Isais. Es wird nicht mehr in die Herrlichkeit David sein, sondern so, wie es vor die Zeit der David sein. In aller Einfachheit, in aller Armut. Wo kam Jesus zur Welt? In eine unbedeutende Stadt. In Micha 5, Vers 1 wird diesbezüglich prophezeit. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit gewesen ist. Wow, nicht? Aus einer unbedeutenden Stadt, dort wird der Messias zur Welt kommen. Und wer ist er, der kommt? Da zeigt nochmal, er ist Gott, weil er ewig ist und nur Gott ewig ist. Von Ewigkeit her, er wird kommen als der Kind von Bethlehem. Als der Neugeborene von Bethlehem. In aller Schwachheit, in aller Armut, in Verfolgung, in Bedrängnis. Jesaja prophezeit über unser Herr, Jesaja 53, Vers 2. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie eine Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und kein Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Es gefiel uns nicht. Was heißt es? Er war so anders. In Philipper 2, Vers 6 und 7 lesen wir so wunderbare Worte, wie auch Paulus die Gemeinde dann klar macht, genau diese Gesinnung soll auch unter euch sein. Diese Gesinnung der Demut. Und da sagt er, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie eine Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Jesus war anders. Er erniedrigte sich selbst. Und diese Erniedrigung war auch eine innerliche Einstellung. Ich will nicht gedient werden, ich will ein Diener sein. Und die Jünger in ihrer, ich sage jetzt mal krass, totaler Überheblichkeit, verstehen es nicht. Und am letzten Abendmahl, nachdem der König in Jerusalem hineinkam, und an diesem letzten Abendmahl sitzen sie am Abendmahl, also sie lagen am Abendmahltisch mit dreckigen Füßen. Und dann steht Jesus auf und wäscht ihnen die Füße. Er wäscht ihnen die Füße. Jesus war anders. Jesus ist anders. Und dies war für viele nicht akzeptabel. Wir wollen einen König. Das Ergebnis, dass Jesus auf einen Esel in Jerusalem reitete, was war? Das Volk erkannte. Achtung, welches Volk erkannte, wer er ist? Das Volk am Ölberg, die Pilger. Von wo kamen die Pilger? Von ganz gegen Judäa, die wahrscheinlich eher weniger, die kamen noch nicht so früh, die haben keinen weiten Weg gehabt. Aber die kamen schlussendlich viele aus dem ganzen Römischen Reich, aus Galiläa, da war ein längerer Weg, da kam man rechtzeitig, um alles vorzubereiten. Das waren die Pilger. Das waren solche, die wahrscheinlich auch schon über Jesus gehört haben, solche, die Jesus nachgefolgt sind, solche, die über seine Wunderwerke gehört haben. Ich sage jetzt mal so, das einfache Volk war es. Das einfache Volk. Und da lesen wir um die Volksmenge, die vorausging. Und die, welche nachgefolgt riefen und sprachen, Hosianna, den Sohn Davids. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Hosianna in der Höhe. Sie riefen, sie wussten, wer er ist, der Sohn Davids, Ben David. Aber was rufen sie vorher? Hosianna. Was heißt Hosianna? Man singt es noch schnell, ja, Hosianna, Hosianna. Und es gibt wunderschöne Lieder. Aber was singen wir, wenn wir Hosianna sagen? Das ist ja kein deutsches Wort, kein griechisches Wort, kein lateinisches Wort und kein deutsches Wort. Es wird meistens ja nicht übersetzt, ist auch gut so, weil es hat einen gewissen Ausdruck. Aber diesen Ausdruck sehen wir in Psalm 118, Vers 25. Wir werden uns noch kurz in Psalm 118 bewegen. Und das heißt, ach Herr, hilf. Und da lesen wir, ach Herr, hilf. Ach Herr, lass wohl gelingen. Ach Herr, hilf. Sie erkennen, wir brauchen den König. Herr, hilf du uns. Lass du es wohl gelingen. Sie brauchten, sie sehnten sich an der zukünftige Messias. Und siehe, er ist da. Er offenbart sich. Also Hosianna, nochmal, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr kurz hineinschreiben. Vielleicht steht das auch unten schon bei euch. Ach, Herr, hilf, Parallele, Psalm 118, Vers 25. Ja, Hosianna kommt nur im Alten Testament vor, im Neuen Testament nur in Bezug auf Jesus Christus. Und dies, was das Volk Gottes, Entschuldigung, das Volk Israel erkannte. Ja, ist auch das Volk Gottes. Und sie rufen, der Sohn Davids. Der Sohn Davids war ja ein Titel für den König. Den zukünftigen König, der noch kommen muss. Und dieses Ereignis, also dieser Ruf, siehe, der Sohn Davids, haben wir schon mal im Neuen Testament. In Matthäus Kapitel 12, auch da wieder eine jüdische Beweisführung. Und in Matthäus 12, da tut Jesus etwas, was das Volk, was sie erkennen musste. Er ist der Messias, er ist der König. Und da lesen wir Vers 22 und 23. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und er heilte ihn, so dass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dies nicht etwa der Sohn David? Ist dies nicht etwa Ben David? Sohn David, sie erkannte, nur der Messias kann solch Wunder tun. Und auch da haben wir diese Tragik, wie in Jerusalem später. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Priester, die Elite des Volkes wollte ihn nicht annehmen. Und auf dem Weg nach Jerusalem,
Es ist nicht klar, ob das im gleichen Ereignis ist oder einen Tag später. Lesen wir aber in Bezug auf Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, wie Jesus Folgendes sagt, Vers 41. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Sie haben ihn nicht erkannt. Das ist unbegreiflich was. Das ganze Volk jubelt, der König ist da, der König. Und sie erkennen die in der Stadt ihm nicht. Wir lesen noch dazu, wie reagierten die Schriftgelehrten in Bezug auf den Ruf von den Leuten, wo nach Jerusalem gingen. Vers 39 und 40 vom gleichen Kapitel, Lukas 19. Und etliche der Pharisäer und der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und Geschwister, auch dieser Vers hat sich erfüllt. Wann haben die Steine geschrien? Wann haben die Steine geschrien? Nicht 70 nach Christus, ja, auch da war es eine Rede Gottes. Kein Stein ist mehr auf den anderen stehen geblieben. Aber wir lesen bei den Kreuzigungen unseren Herrn. In Matthäus 27, Vers 51, nochmal, ist es ein Reden für den Pharisäer und Schriftgelehrte. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Die Steine werden rufen. Die Steine werden proklamieren, dass der, der gestorben ist, der verheißene Erlöser ist, der König der Juden. Siehe, in aller Klarheit wird dies proklamiert werden. Und da haben wir noch einen interessanten Vers in Matthäus 21. Dieser Ruf Hosianna kommt zweimal vor, am gleichen Woche. Da lesen wir Vers 15. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, also nochmal, Jesus tut auch noch Wunder, nochmal um seine Messianität und Königsherrschaft zu bestätigen. Und was geschieht dann? Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, den Sohn Davids, da wurden sie entrüstet. Das ist eigentlich tragisch. Die Kinder, aus Kindesmunde, sie, für ihnen war es klar, da ist unser König Hosianna, der Sohn Davids. Hilf uns, Sohn Davids. Durch Kindesmunde redete Gott zu den Pharisäern, Schriftgelehrten und der obersten Schicht des Volkes. Und da sehen wir diese große Tragik. Sie nahmen ihn nicht an, weil er anders war. Und ich möchte noch einen Vers dazu lesen, prophetisch, ein prophetischer Vers lesen. Wir gehen nochmal zurück zum Psalm 118. Und da lesen wir Psalm 118, Vers 22, folgendes. Im gleichen Abschnitt, wo es ja um diesen Ruf, um diese Hosianna geht. Ach Herr, hilf, ach Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, lesen wir Vers 22. Der Stein, den die Beileute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und interessant zu sehen, das habe ich aus dem Buch Der Messias im Tempel von Roger Liebe, der erklärt, der Ausdruck Bauleute bezeichnet in der rabbinischen Sprache Gelehrte der Tora. Wow, Gelehrte der Tora. Und so sagt uns Psalm 118, lang vorher geschrieben, sie, die Gelehrte, die Schriftgelehrte, die Pharisäer, der Oberschicht der Bevölkerung, sie werden ihn nicht annehmen. Sie werden ihn verwerfen, aber genau der, was sie nicht annehmen werden, wird zu was? Zu Eckstein. Er wird König und Herrscher sein. Ist das nicht faszinierend? Ich hoffe, das fasziniert euch. Wie Gottes Wort, das ganze Alte Testament redet in Bezug auf den König. Es ist aber auch eine Tragik, weil wir merken, alles zu haben und nicht zu erkennen. alles zu haben und nicht zu erkennen. Aber Geschwister, auch wir haben bekommen. Wir haben sehr viel bekommen. Der König kam für uns. Er starb für uns. Haben wir auch seine Gesinnung in uns? Johannes 1, noch der letzte Vers. Johannes 1, da lesen wir Johannes 1, dieses wunderbare Kapitel, wo die Göttlichkeit Jesu bewiesen wird. Da lesen wir Vers 10 und 12. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihm nicht auf. Sein Eigentum, sein Volk. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen sie an seinen Namen glauben. An seinen Namen, der König, der in aller Demut kam, um für uns zu sterben. Wir können da nur Danke sagen für dies, was er für uns vollbracht hat. In Bezug auf Israel, ja, er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen für die ganze Menschheit. Aber in Bezug auf Israel lesen wir, sie werden anschauen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden weinen. Weil sie werden erkennen, er ist der, der schon von Anfang an prophezeit wurde. Und wir haben ihn durchbohrt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist. Und du bist so demütig gekommen. Du hast dich erniedrigt. Du hast Knechtgestalt angenommen. Du warst so anders. Anders als erwartet. Aber Herr, ja, Herr Jesus, du bist diesen Weg gegangen. Aus Gehorsam. Gehorsam zu deinem Vater. Du bist den Weg gegangen, um für uns zu sterben. Du bist verstoßen worden, geschlagen worden, erniedrigt worden. Du nahmst Spott und Hohn. Du bist gestorben, um uns zu erretten. Und wir können da nur Danke sagen. Ja, Herr, wir wissen nicht, wie wir damals wären. Wie wir aus Mangel, aus Demut vielleicht dich nicht als König angenommen hätten. Sondern das ganz anders erwartet hätte. Aber Herr, du hast uns alle gezeigt durch deinen Tod. Mensch, du kannst vor Gott nicht bestehen. Ich bin der gerechte Retter. Aus Gnade seid ihr errettet. Ja, Herr, durch deinen Tod am Kreuz, durch die Auferstehung, dürfen auch wir diese wunderbare Hoffnung haben, einmal ewig bei dir sein. Weil du unsere Schuld, unsere Sünde auf dich genommen hast. Und danke für diese Zuversicht, Herr. Du kommst wieder. Du kommst wieder, um uns zu dir zu holen und um Israel zu retten, um die ganze Menschheit in diese so wunderbare messianische Zeit hineinzubringen. In einer Zeit, wo du als König herrschen wirst. Danke, Herr, dass wir zurückblicken dürfen und sehen, es hat sich alles so erfüllt, wie du es vorausgesagt hast. Und so beten wir, komme bald. Amen.